Man ist immer Botschafter der eigenen Kultur und zwar ganz egal, wo man ist. Diese Erfahrung hat der Gast dieser Episode der Reiseflops gemacht und wird uns heute genauer davon erzählen. Ich bin Erik Lorenz, herzlich willkommen und los geht's. Mein Gast in dieser Folge ist einmal mehr der Comedian Christian Schulte-Loh. Er war ja schon mal bei uns hier zu Besuch und hat von Großbritannien erzählt, hat von London erzählt. Und dieses Mal begeben wir uns in die große, weite Welt hinaus. Ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt. Christian ist ordentlich rumgekommen. Er hat in Belgien studiert, hat in aller Welt gearbeitet, in Budapest, Buenos Aires, ist dann nach London irgendwann gezogen, ist dort als der German Comedian unterwegs, hat mittlerweile auch sogar ein Buch geschrieben über London, ein Roman mit dem Titel »Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig«, ist im Drömer Verlag erschienen. Und er ist mittlerweile in über 30 Ländern aufgetreten. Er ist zum Beispiel, habe ich auf YouTube gesehen, auch in Dubai aufgetreten. Er war, glaube ich, in verschiedenen afrikanischen Ländern unterwegs und so weiter und so fort. Und ein paar Stories aus seinem internationalen Leben, Reisen und Auftreten wird er uns heute erzählen. Ich habe noch keine Ahnung welche, deswegen ich bin genauso gespannt wie ihr und sage jetzt erst einmal hallo und herzlich willkommen zurück, lieber Christian. Hi.
Hallo Erik, ich freue mich.
Und ich mich erst. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, finde ich auch.
Lieben Dank.
Es ist schon viel zu lange her.
Für deine Rückkehr zu den Reisen. Genau, es ist schon viel zu lange her. Die Sehnsucht überkam uns einfach.
Genau.
Schön, dass es nochmal klappt. Ich habe es gerade schon umrissen. In über 30 Ländern bist du als Comedian aufgetreten.
Das ist lustig, weil es klingt so, als würde ich woanders, also in anderen Ländern auch, als was anderes auftreten. Das kann ich aber dir direkt nehmen, diese Angst. Ich trete generell nur als Comedian auf. Es wird nicht getanzt.
Es wird nicht musiziert. Du machst auch keinen Handstand.
Richtig.
Aber wenn du sagst, du trittst immer als Comedian auf, es gibt ja jetzt nicht den neuen Christian,
ja.
Bist du auch immer ein ähnlicher Comedian, beziehungsweise bringst du immer den gleichen, den deinigen Humor mit oder versuchst du schon auch das, was du da so ablieferst, auf dein Zielpublikum anzupassen? Nicht nur thematisch, sondern vielleicht auch in Sachen Humor, weil Humor vielleicht auch unterschiedlich ist und unterschiedlich funktioniert.
Na, es gibt eben diese eine goldene Regel in der Comedy, read the room, also das gilt für jede Rede wahrscheinlich. Guck dir an, wer da vor dir sitzt, guck dir an, wo du bist und dann hältst du halt deine Ansprache sozusagen. Ist bei Comedy genauso. Das heißt, wenn du jetzt in Arabischen Emiraten auftrittst oder Marokko im Vergleich zu, sagen wir mal, Kroatien oder Dänemark oder eben Kanada, also das unterscheidet sich natürlich schon, klar.
Ja.
Großstadt unterscheidet sich auch von Kleinstadt und so. Man sollte schon gucken, wo man ist. Ist jetzt gerade vorher, war da vorher gerade eine, was weiß ich, meinetwegen eine kirchliche Messe oder kommen die Leute gerade aus dem Nachtclub oder so? Das unterscheidet sich dann schon. Aber klar ist man immer man selbst, ne? Man ist immer der eigene Humor, den bringt man ja mit, logischerweise. Aber das unterscheidet sich teilweise schon massiv. Also wenn ich in ganz Europa unterwegs bin, ich bin so einmal im Jahr, mache ich eine Skandinavien-Tour und dann merkt man schon, zum Beispiel, wenn man dann fährt von Schweden rüber nach Dänemark, da gibt's ja diese Brücke. Das heißt, das ist ja sogar eine Landverbindung.
Mhm.
Aber dann fährt man von Südschweden, da unten Malmö und Lund und so weiter, rüber nach Kopenhagen und das Publikum ist anders, der Humor ist anders. Obwohl, das, man könnte zu Fuß gehen fast. Es unterscheidet sich sehr. Und das ist interessant. Und dann merkt man auch, wie man in der Show so minimale Anpassungen vornimmt, merke ich dann. Dass ich dann einfach selber ein bisschen anders rangehe, weil die in Schweden zum Beispiel viel politisch korrekter sind. Und in Dänemark kann es denen gar nicht hart genug sein.
Ich wollte gerade sagen, wenn sie politisch viel korrekter sind, entschärfst du dann oder haust du dann erst recht rein in die Kerbe?
Ich kommentiere das zumindest. Also man muss dann immer so diese Metaebene muss halt mitgedacht werden, dass man auch mal kurz denen sagt, was hier gerade passiert. Klar, und wenn die Dänen sozusagen gerne die härtere Klinge wollen, dann können die auch gerne kriegen. Also logisch.
Also, kein Problem für dich.
Ja, das ist übrigens auch zwischen Deutschland und Österreich so ein bisschen so. Wenn man jetzt, sagen wir mal, in München erst ist und dann rüberfährt nach Wien, und das ist ja nun mal auch nicht so weit und sprachlich auch nicht so weit auseinander und es ist ein Riesenunterschied. Ne?
Worin besteht der? Zwischen München zum Beispiel und Wien?
Also die Österreicher mögen es auch hart, muss man sagen. Die haben gerne sehr, sehr düstere Jokes und das ist in München jetzt eher nicht so, würde ich sagen. Und das ist aber auch zwischen Belgien und Holland unterschiedlich, auch wenn das ein selber Sprachraum ist. Das ist ganz oft so, dass ich habe es versucht zu verstehen, der kleinere Nachbar, also im Grunde Österreich neben Deutschland, Flandern neben den Niederlanden, Dänemark neben Schweden und so weiter, dass der kleinere Nachbar es gerne ein bisschen härter hat, was den Humor angeht, weil man vielleicht irgendwie immer in dieser Underdog-Rolle ist und deswegen so eine andere Sichtweise auch auf die Welt hat.
ist interessant, diese Unterschiede im Publikum wahrzunehmen. Es erinnert mich daran, es hat mir auch mal, ich glaube, Michael Martin war es, ein Vortragsreferent, Fotograf, den wir im Weltwach-Podcast schon ganz oft zu Gast hatten. Der hat mir auch schon mehrfach davon erzählt, dass er manchmal, naja, ich weiß nicht mehr in Deutschland, wo da so seine Lieblingsregionen sind, aber manchmal in der tiefsten Provinz eine Stimmung herrscht bei seinen Vorträgen. Und das sind jetzt keine Comedy-Shows, sondern das sind Naturreportagen im Wesentlichen. Die Leute sind begeistert, die leuchtenden Augen, manchmal sieht man den Menschen die Gänsehaut an, die gehen richtig mit. Und wenn er dann zum Beispiel, ich glaube, es war in der Schweiz, wenn er da unterwegs ist, keine Reaktion, grimmige Gesichter, in Falten gelegte Stirne, ganz skeptisch, Kopfschütteln eher so, abfälliges Grunzen hier und da. Und er dachte dann schon, oh mein Gott, das funktioniert ja gar nicht hier. Eieiei, ich komme wieder in die Schweiz zurück. Und danach am Büchertisch, die Leute strömen auf ihn ein. Das war der schönste Abend, den ich seit Jahren hatte. Und also man kann es den Menschen auch nicht immer ansehen. Aber deine Aufgabe als Comedian besteht natürlich darin, ihnen dieses innere Gefallen, wenn es denn hoffentlich vorliegt, auch zu entlocken und das Ganze in ein Lachen münden zu lassen. Sonst ist so eine Comedy-Show natürlich eine triste Angelegenheit.
Genau, also es ist auch kaum nötig, dass jemand nach der Show sagt, wie toll die Show war oder eben nicht. Weil das ist ja nun mal, das wird ja innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde immer, ist es immer messbar.
Ja.
Man hört sofort die Reaktion. Das ist ja das Schöne und das Schlimme an dem Job, dass man immer sofort ablesen kann, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Das ist ja auch teilweise sehr schmerzhaft, wenn es nicht so ist, muss man auch sagen. Ne?
Und genau darauf sind wir hier natürlich scharf, auf das Schlimme. Denn wir sind ja hier bei den Reiseflops. Deswegen erzähl doch mal ein bisschen, wo und wann es schlimm war bei deinem ganzen Aufgetreten in aller Welt.
Genau, schlimm ist es ja eigentlich nie, weil man immer weiß, man kann es verwerten. Also schlimm ist es, glaube ich, nur für Leute, die nicht beruflich die Möglichkeit haben, daraus eine Geschichte zu machen, die dann wieder zu Lachen führt. Ja. Aber es ist verrückt, also vor allem ist es verrückt, auch wenn Dinge passieren, die einen erstmal fertig machen. Ich weiß noch einmal, sind wir aufgetreten mit ein paar Comedians, waren wir in Marokko.
Aha.
Und sind da aufgetreten. Und man kann ja, wenn man das Gute ist, wenn man Comedy auf Englisch macht, kann man ja weltweit auftreten, außer in Frankreich, sagen wir. Aber es bessert sich auch so ein bisschen.
Ja.
Und da waren wir eben in Marokko mit 5 Leuten und dann sind wir aus dieser Ferienanlage, wo wir da aufgetreten sind, die hatten so ein Theater da, sind wir dann mit einem Mietwagen, den ich gemietet hatte, weil ich wollte unbedingt nach Marrakesch. Und dann habe ich gesagt, wir fahren da mal hin, alle anderen sind mit. Da haben wir also ein Auto voller Comedians mal wieder, 5 Comedians. Und wir fahren los aus dieser Ferienanlage und werden im ersten Kreisverkehr von der Polizei angehalten. Im allerersten Kreisverkehr, wir waren gerade 2 Minuten unterwegs. Und dann kam dieser marokkanische Polizist und sagte, ja, auf einer Mischung aus allen Sprachen, sagte er, dass wir wohl jetzt irgendwie nie wieder, also wir würden nie wieder glücklich werden, weil wir jetzt unser gesamtes, jemals verdientes Geld an ihn abgeben müssten, weil wir viel zu schnell waren.
Und in anderen Worten, willkommen bei uns.
Genau, herzlich willkommen in Marokko.
Schade.
Und dann habe ich gesagt, wie schnell waren wir denn? Dann meinte er, ja, so und so schnell. Ich so, es kann überhaupt nicht sein. Das ist ja rein technisch auch gar nicht möglich. Wir waren im Kreisverkehr und sind gerade erst losgefahren. Und er ließ aber nicht mit sich verhandeln und sagte, er hätte das alles gemessen und das wäre auch hieb- und stichfest und geprüft vom TÜV Süd. Habe ich so interpretiert, die Aussage auf jeden Fall. Und er sagte, wir würden jetzt unser gesamtes Geld im Grunde abdrücken müssen. Und da habe ich gesagt, das machen wir nicht. Wir sind hier in Marokko, hier wird schließlich immer noch verhandelt. Und dann hat er gesagt, wir sind hier nicht auf dem Bazar. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Und dann fragte er.
Vor allem du auch erst seit 2 Minuten da. Also von daher mutig, dass du ihm schon erklärst, wie es hier funktioniert. Aber klar, am Ende.
Erst war ich ein bisschen eingeschüchtert, muss ich sagen. Und dann habe ich aber trotzdem gemerkt, also ich will jetzt halt nicht so viel Geld abdrücken. Mein Grundgefühl sagte mir, der will jetzt ein bisschen Geld und dann ist auch gut. Das ist halt so ein bisschen die Methode. Und das ist halt Tourismussteuer, die zahle ich auch gerne. Ja. Und dann hat er gefragt, wer seid ihr denn überhaupt? Ich so, ja, und er sah ja, dass wir alle anders aussahen als die meisten anderen Leute dort. Mhm. Und das sieht man Komikern an, dass die gerade zu Besuch sind im Ort. Das ist immer so. Also es gibt in England auch einen Club, so eine ganz kleine Kneipe, die hat eine Comedy-Show jeden Dienstag. Da bin ich schon oft aufgetreten. Wenn man da reinkommt, sagt der Wirt immer, er erkennt jeden Comedian, der reinkommt, auch die noch nie da waren vorher, wenn die reinkommen, weil wir anders aussehen, sagt er. Also es klingt nicht positiv, aber er sieht das, sagt er.
Ich wollte gerade fragen, ist das ein Kompliment oder?
Keine Ahnung, ob man irgendwie leicht beschädigt aussieht. Aber und dieser marokkanische Polizist sagte eben auch, wer seid ihr denn überhaupt, was macht ihr hier und so. Und dann habe ich gesagt, naja, wir machen hier eine Comedy-Show. Und dann wurde er so hellhörig und sagte, wie eine Comedy-Show? Ich so, ja, Comedy. Und er so, im Theater, so Humor oder was? Ich so, ja, genau. Und er so, ist ja super, finde ich großartig. Ich bin großer Fan von Stand-Up-Comedy, ne? Und dann guckte er ins Auto und dann winkte er den ganzen Kollegen und die winkten auch zurück. Und dann habe ich ihm am Ende im Prinzip ein Trinkgeld gegeben, muss man sagen. Dafür, dass er so nett war und gesagt hat, die Klage wird fallen gelassen, aber ein bisschen Geld wäre doch nicht schlecht. Und dann hat er das Geld eingesteckt. Und dann hat er noch auf seine 2 Kollegen gezeigt, haben wir denen auch noch ein bisschen Geld gegeben, aber wirklich wenig, so dass die halt happy waren, aber wir uns nicht so über den Tisch gezogen fühlten. Und dann haben die uns da freundlich winkend und lachend hinterhergerufen, irgendwelche Namen von Comedians, die wir nicht kannten aus Marokko. Und es war fantastisch. Wir dachten erst, wir kommen in den Knast und am Ende hatten wir neue Fans, ne?
Neue Fans, ja,
so schnell kann's gehen.
Man ist schon beliebt als Comedian, ne? Also das ist jetzt nicht, als würde man sagen, ja, ich bin Politiker oder sonst irgendwas, sondern die Menschen wertschätzen, dass ihr da seid, um sie und ihresgleichen, ihre Mitmenschen zum Lachen zu bringen.
Ja, ich glaube aber, Comedy ist sozusagen eine Extremform. Das heißt, Leute lieben es oder die finden es furchtbar. Also wenn sie es dann sehen, nicht pauschal, ne? Aber wenn sie es jetzt sehen, das ist so ein bisschen so wie, mein Vergleich ist immer wie beim Knutschen, ne? Wenn man mit jemandem knutscht oder meinetwegen auch Sex hat und es ist nicht gut, dann ist es sofort ganz schlimm. Ne? Also es gibt, glaube ich, nicht so einen durchschnittlichen Kuss. So, entweder ist es wirklich sehr schön oder eine Katastrophe. Weil das ist, glaube ich, von der Natur so eingerichtet wahrscheinlich, dass man merkt, oh, das könnte ein Partner sein oder eben nicht oder eine Partnerin. Und bei Comedy ist es, glaube ich, auch so, dass es entweder kaum zu ertragen, wenn es schlecht ist, oder es ist wirklich fantastisch, wenn es gut ist. Die wenigsten gehen nach Hause und sagen, es war ganz okay.
Und genau davor muss ich ja sagen, hätte ich ja wahnsinnige Angst. Also da braucht man echt ein gesundes Selbstvertrauen auch, oder? Um sich diesem Schwarz-Weiß aus Reaktionen auch auszusetzen und damit zurechtzukommen und auch da nicht zu verzagen, wenn es halt mal nicht gut läuft und vielleicht sogar die Überzahl im Publikum den Eindruck macht, ja, so richtig happy sind sie jetzt gerade nicht.
Ja, das fühlt sich dann lebensbedrohlich an, sogar gerade am Anfang, wenn man die Mittel noch nicht hat. Ich weiß noch, die ersten Monate und Jahre, wenn dann die Leute, die haben angefangen zu buhen teilweise, gerade so eine ungeduldige, relativ betrunkene Masse in England und dann haben die mich von der Bühne gebuht und dann musste ich erstmal damit klarkommen. Und natürlich denkt man dann jeden Abend, ich höre auf, das mache ich nie wieder, das tue ich mir nicht mehr an.
Ja.
Und zumal, wenn man vielleicht noch einen Plan B hat, dass man sagt, ich könnte auch einen anderen Job machen. Ne? Also das ist ja bei den meisten auch so. Man wird ja nicht mit 18 Comedian, sondern man macht ja vorher noch was anderes meistens. Und das war auf jeden Fall, das ist schon sehr selbstbeschädigend, muss man sagen. Dafür sind die schönen Momente auch unglaublich toll. Also, aber das ist schon für die mentale Gesundheit eigentlich alles nicht sehr stabil, der Beruf.
Glaube ich gern. Wobei man auch sagen muss, also zum Thema Buß oder auch Widersprüche, ich glaube, mittlerweile kommst du damit ganz gut zurecht. Also ich habe zumindest auf deinem YouTube-Kanal, ich scanne hier gerade, ob ich es nochmal finde. Ah ja, hier, jetzt habe ich es gefunden, gibt es ein Video, The Best Heckle Ever. Also da gab es auch zumindest einen Herrn, was glaube ich, der überhaupt nicht zufrieden war mit dem, was du da abgeliefert hast.
Ja.
Hat das auch lautstark kundgetan, aber in dem Fall hast du dich nicht von der Bühne jagen lassen.
Nee, genau. Das ist ja sowieso, das ist ja Volkssport in England, dieses Zwischenrufen. Und das gefällt mir auch sehr gut. Das ist ein Test. Also da möchten die Zuschauer und Zuschauerinnen dann testen, ob der auf der Bühne das Recht hat, dort zu stehen. Weil alle anderen sich ja auch für lustig halten. Klar, man ist ja auch lustig in England. Und dann wird geguckt, kann der mit unserem Zwischenruf umgehen und hat der ein lustigeres Comeback, also eine lustigere Replik. Und wenn man das schafft, dann mögen die einen noch mehr. Wenn man es nicht schafft, ist der Kampf auch schnell verloren, muss man sagen. Ne? Aber mit den Jahren der Erfahrung und wenn man einigermaßen schlagfertig ist, dann geht das schon. Das
ist interessant, weil hier in den USA bei den Comedy-Shows wird immer dazu gesagt, vorher no heckles, also keine Zwischenrufe, gibt's natürlich dann trotzdem am Ende, funktioniert nicht die Zurechtweisung, aber in Great Britain gehört das dann also wirklich zum guten Ton dazu.
Ja, es ist ja, die Parlamentsdebatten laufen ja auch so ab in England mit Zwischenrufen.
Ja, gut, das artet ja völlig aus.
Genau, aber es wird tatsächlich am Anfang der Show, wenn ich zum Beispiel moderiere in England, sage ich auch am Anfang der Show, und das machen viele Kollegen auch, die dann am Anfang sagen, Leute, wenn ihr was reinruft, dann macht's, wenn ich auf der Bühne bin, aber bei den anderen hört zu. Dann ist das nicht gesagt, dass es auch so ist, aber dann hat man es zumindest einmal so als kleine Regel etabliert. Ne?
Und das fühlt sich nicht jeder eingeladen und jede jetzt die ganze Zeit wild dazwischen zu krakeln.
Eben, genau. Ja, man darf das nicht, man darf die nicht noch ermutigen, das geht dann auch mal schief, muss man sagen. Naja.
Also Marokko waren wir. Was gibt's noch aus deinen, was sind noch so ein paar Highlights?
Also ich bin 2 Meter groß, muss man dazu sagen. Wenn man es hört, hört man es wahrscheinlich nicht raus, aber ich bin 2 Meter groß und das ist...
Du hast schon eine sehr große Stimme.
Sehr groß, sehr lange Stimme.
Ja.
Jedenfalls ist das dann auf Reisen auch manchmal, man unterschätzt das, wie schwierig das ist, wenn man in Ländern ist, in denen die Leute im Schnitt einfach nicht 6 Meter groß sind. Das sind leider die meisten Länder. Ich habe in Japan zum Beispiel mal neben meinem Hotelbett schlafen müssen, weil das Bett... Also nicht nur zu kurz war, sondern also wirklich übertrieben zu kurz. Und es war ein teures Hotel. Und dann habe ich meine ganzen Kissen und so weiter auf den Boden geräumt und habe auf dem Boden geschlafen.
Boah, das tut weh, das ist schade. Also selbst Embryonalstellung hast du dann gesagt, nee, also dann lieber auf dem Boden.
Nee, keine Chance, es reicht ja nicht, genau. Ich war auch mal in der transsibirischen Eisenbahn unterwegs.
Ja.
Und das war auch so, da bin ich dann, da waren die Betten auch zu kurz. Und dann wusste ich ja, ich komme jetzt hier, was weiß ich, 4 Tage lang nicht raus. Wir sind dann durch ganz Sibirien gefahren. Und dann ist der einzige Ausweg, ist dann zu sagen, ja, ich bleib wach oder ich quäl mich.
Ja.
Und dann haben wir uns halt hingesetzt und irgendwie Karten gespielt und haben uns dann auch in den Speisewagen gesetzt. Lustigerweise übrigens der Speisewagen, obwohl wir die Öffnungszeiten hatten, sind da hingegangen. Man muss durch den ganzen Zug durch, um zum Speisewagen zu kommen. Ist wirklich sehr, sehr weiter Weg. Der ist nicht in der Mitte. Und dann sind wir dahin. Und dann stand da das Schild dran mit denselben Öffnungszeiten. Und dann kam aber raus, das ist immer Moskau-Zeit. Und wir waren aber natürlich in einer anderen Zeitzone.
Und das und war wir wissen es ja vom letzten Mal, mit Zeitzonen hast du es ja nicht so. Also.
Aber ich finde es schön, dass das jetzt das Thema auch vom Tisch ist langsam.
Ja, natürlich.
Meine leichte Verspätung. Genau. Nicht ja. Nachtragen, ist immer wichtig.
Nein. Also Moskau-Zeit, das heißt, war nichts
Moskau-Zeit und dann war nichts. Dann mussten wir gucken, dann musste man das ausrechnen und diese Formel knacken, wann jetzt der Speisewagen aufmacht. Dann sind wir da rein. Irgendwann, als er dann wirklich geöffnet hatte, und waren aber für Stunden die Einzigen. Ich glaube, kein anderer hatte irgendwie Lust, sich mit der Formel überhaupt zu beschäftigen. Und dann haben die da keinen Umsatz gemacht. Ne? Und dann mussten wir aber aufstehen zwischendurch, weil es kam eine neue Lieferung in einem Dorf, in dem wir angehalten hatten. Und in meiner Sitzbank waren die Kartoffeln gelagert. Da musste ich aufstehen und dann wurde es aufgeklappt. Großartig.
Passt natürlich gut. Die Kartoffel muss Platz machen. Für die Kartoffeln.
Ja, eben richtig. Und mir wurde tatsächlich in der Transsibirischen, dann haben wir mit ein paar Russen, das waren Rotarmisten, also alles vom Militär, schon einige Jahre her, saßen wir mit denen, haben Spiele gemacht und gequatscht und so weiter, bis der eine aggressiv wurde. Ne? Nach dem Armdrücken, wir haben ein bisschen Armdrücken gemacht, auch Spaß und so. Und dann wurde, hat er es plötzlich ernst gemeint. Und dann fing der an, plötzlich, obwohl der blutjung war, dann über 1941 zu sprechen und was wir Deutschen uns denn dabei gedacht hätten und so weiter. Hm. Und habe ich ihm versucht zu erklären, dass ich damals noch nicht dabei war. Und dass wir auch uns fragen, was das alles sollte und so, ne? Und er ließ aber nicht locker. Und dann mussten wir irgendwie, haben wir das Abteil verlassen, auch auf Anraten seiner Kollegen hin, die dann gesagt haben, Leute, besser, ne, jetzt nicht weiter, weil man kommt da nicht weg. Und da habe ich gemerkt, also obwohl wir Deutschen weltweit immer sehr beliebt sind, egal wo man hingeht, gerade als Comedian, weil die denken, German Comedian, das ist ja verrückt, Deutsche haben keinen Humor, jetzt kommt einer und nennt sich German Comedian, das gucke ich mir an. Ja.
Ne? Das ist ja schon eine Komik in sich,
genau,
diese Selbstbezeichnung. Ein
Oxymoron. Und trotzdem schwingt halt die deutsche Vergangenheit, die düstere Vergangenheit immer mit, ne? Egal wo man hingeht. Mhm. Und das ist schon, also man ist dann wirklich, wirklich, das darf man nicht unterschätzen, immer Botschafter der eigenen Kultur, dass die am Ende vielleicht ihre Meinung ändern über Deutschland, weil sie einen getroffen haben, der sie jetzt mal in eine andere Richtung gebracht hat. Also das unterschätzt man, glaube ich, wie sehr eine Person, wenn sie auf Reisen ist, tatsächlich beeinflussen kann, was diese Nation dann über dieses andere Land denkt.
Nimmst du dieses Bewusstsein auch mit auf die Bühne oder wäre das viel zu beschwerlich, die Leichtigkeit zerstörend, wenn du jetzt mit so einem Gedanken, mit so einem Anspruch, dass du ein Stück weit auch Kulturvermittler bist, da deine Shows betrittst?
Ich glaube, das ist ja im Idealfall im Subtext immer zu spüren. Also wenn man sich da jetzt hinstellt und eine Predigt hält, das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Das ist ja eine Comedy-Show, soll es auch bleiben, aber im Subtext ist da viel drin. Sehr viel, glaube ich. Und
gerade auch was den Bereich dann Selbstironie und so weiter anbetrifft.
Genau. Und dass man, indem man ein Klischee vielleicht erst anspricht, dann bestätigt und dann zerlegt in die Einzelteile, damit am Ende vielleicht dann mehr erreicht, als wenn man einfach nur sagt, Leute, das und das stimmt aber nicht. Sondern dass man vielleicht damit spielt und das am Ende über bestimmte Wege und Umwege dann so beantwortet, indem die Leute selber sich noch damit beschäftigen. Aber ich glaube erstmal, generell sich dessen bewusst zu sein, ist gar nicht unwichtig. Dass man sagt, egal wo man hingeht und wenn du jetzt nur, was weiß ich, als Pauschaltourist nach Malle fliegst, ne, als Deutscher, da arbeiten eben auch Spanier, die das ganze Jahr über Deutsche sehen und die sich eine bestimmte Meinung gemacht haben, die vielleicht nicht unbedingt die beste ist, so wie sich Pauschaltouristen manchmal eben aufführen. Und dass man da schon was beeinflussen kann, wenn die plötzlich das Gefühl haben, es gibt ja auch da welche, die eben sich nicht aufführen wie der Letzte, ne?
Das ist ein schönes Ziel, sich das bewusst zu machen und auch sowieso wünschenswert, sich gut zu verhalten, höflich zu sein, respektvoll aufzutreten und so weiter und so fort. Hast du noch ein weiteres Beispiel, wo dir das vielleicht selbst nicht so leicht gefallen ist, weil das, was dir da vor Ort widerfahren ist, geboten wurde, eben vielleicht auch bei dir so ein bisschen, gekratzt hat? Wir haben ja letztes Mal auch gelernt, London makes you aggressive. Also du hast jetzt auch, eine kurze Zündschnur. Ist das mal zum Tragen gekommen irgendwo?
Ja, ich glaube, ich habe übrigens keine kurze Zündschnur, weil ich glaube, bei mir...
Den Eindruck.
Genau.
Ich hab das Gefühl, du bist immer noch ganz lieb und nett eigentlich.
Ja, danke. Ich bin ein guter Schauspieler. Nein, aber du ja auch in New York. Es ist eher so, glaube ich, dass... Also zum einen ist es so, die Zündschnur, man kann das jetzt in zwei Richtungen angehen. Das eine ist, man lässt sich da mit reinziehen und wird selber ein bisschen aggro in so einer Großstadt. Oder man versucht das von außen zu betrachten und denkt so, guck dir das mal an und analysiert das Ganze. Und dann hat man vielleicht eher die Gelegenheit, sich da nicht reinziehen zu lassen. So. Aber es gibt Momente, klar, in denen ich mich nachher auch ärgere und denke, verdammt nochmal, wärst du doch cooler geblieben. Ne? Und auf Reisen, aber eben auch auf der Bühne, klar. Ich hatte mal einmal, das war echt direkt nach dem Brexit-Referendum, also im Sommer 2016, hatte ich einen Auftritt in einer kleinen Stadt in England und das war ist so eine Stadt, die früher vom Automobilbau dominiert war. Aber die sind alle weg, die Autofirmen, bis auf eine, glaube ich. Also waren da ganz viele Autowerke. Mhm. Und da habe ich dann auf der Bühne gestanden und es war eigentlich bis dahin eine gute Stimmung, dachte ich. Dann wurde ich anmoderiert. Wir waren also zu dritt. Das war so eine gemischte Show. Und dann haben die nach meinen ersten zwei Sätzen, haben so zwei, drei Leute reingerufen, so, geh doch zurück nach Europa und so weiter. Und die waren halt so richtig so Brexit, so blutunterlaufene Brexit-Brüder. Ja. Und das war nicht im Spaß. Das habe ich selten erlebt, dass das wirklich ernst gemeint war. Und das war, diese Woche war heftig. Also auch in vielen anderen Situationen, wenn man mit Leuten gesprochen hat, da haben plötzlich manche Menschen so eine heftige Meinung geäußert und so, sich so intolerant gezeigt. Mhm. Und andersrum aber eben auch, ne? Aber das fand ich schon sehr extrem. Und das weiß ich noch, dass ich bei dem Auftritt mich nachher lange gefragt habe, wie hätte ich das entschärfen können? Weil es mir, glaube ich, nicht so richtig gelungen ist. Ich habe versucht, ich habe mein Bestes gegeben, aber es war kaum machbar. Ne? Weil die waren wirklich so, das war so ernst von deren Seite, dass da alle Versuche von mir, das zu entschärfen, dann so ein bisschen verpufft sind. Und da habe ich mir viele Fragen gestellt. Das passiert gelegentlich mal, dass man eine Situation hat, wo man sagt, die kriege ich, habe ich jetzt nicht entschärft bekommen. Oder die ist dann ernst geblieben. Ne?
Ja.
Ja, das passiert. Kann
ich mir natürlich vorstellen, in dieser Zeit, wo es natürlich auch in den Medien sehr zugespitzt war, die Fronten absolut verhärtet waren, dass es dann auch zu Situationen kommt, wo sich das selbst in der Comedy dann niederschlägt, wo man ja eigentlich hoffen würde, das ist noch so der letzte Bereich, in dem eine gewisse Entspannung noch übrig bleibt, wo man vielleicht dann auch mal mit Personen, die gegenteilige Meinung vertreten, locker und entspannt interagieren kann. Aber in dem Fall dann leider nicht.
Manchmal nicht, nee.
Wir haben es ja angesprochen, du warst wahnsinnig viel unterwegs, 30 Länder, du warst in Budapest, bist du aufgetreten, Buenos Aires. Hast du vielleicht noch eine letzte Geschichte für uns?
Auf jeden Fall, also ich bin im Prinzip ganz Europa habe ich abgedeckt, zum Beispiel auch, was immer am spannendsten ist, finde ich, wenn man in Europa unterwegs ist, weil Europa ist ja, wird immer als eine Einheit gesehen, ist es glaube ich auch, weil wir irgendwie eine Kultur haben, gleichzeitig ja so verschieden, ne? Verschiedene Gegenden. Und manchmal ist es halt, was wir gesagt hatten, diese Klischees, dass man sagt, die werden dann manchmal bestätigt oder entschärft. Und ich weiß noch, als ich in Schweden war, Schweden ist ein sehr, sehr organisiertes Land, ne? Und man denkt immer, da läuft alles perfekt, sehr progressiv und so weiter. Und dann hatte ich einen Auftritt in Göteborg, da war ich schon ein paar Mal. Und dann kam da der Taxifahrer und sollte mich, glaube ich, vom Hotel zur Veranstaltung fahren oder umgekehrt. Und dann hat er in so ein Röhrchen blasen müssen, damit das Taxi losfährt. Und das kannte ich noch nicht. Aha. Obwohl ich so viel unterwegs war, hatte ich das noch nicht gesehen. Aber ich dachte, was ist das denn? Da meinte die Taxifahrerin war es sogar. Die sagte, ja, das müssen wir machen vor der Abfahrt. Das ist eine neue Regelung. Das ist also an die Zündung angeschlossen, wirklich. Und wenn da nur wenn 0,0 Promille draufstehen bei diesem Röhrchentest, im Auto, ne, am eigenen Auto, dann zündet überhaupt dieses Auto. Das ist eine neue Regulierung. Fand ich total wahnsinnig und verrückt.
Ja,
und da habe ich gesagt, sie hat reingepustet, war auch 0,0, hat sich darüber natürlich ein paar Gags drüber gemacht und so weiter. Und dann habe ich gesagt, funktioniert das denn gut, das Ding? Da meinte sie so, ja, aber die meisten Kollegen finden auch Wege, um das zu umgehen. Ne? Und ich so, okay, das beruhigt natürlich. Und dann hat sie ein paar Sachen erzählt. Die einen haben sich da irgendwie reingehackt oder haben da so ein Loch in dieses Röhrchen gemacht oder so. Und dann der beste Trick wäre aber, dass man ein Heringsbrötchen, was da eh sehr beliebt ist, Heringsbrötchen mit viel frischer Zwiebel, rohe Zwiebel isst und direkt danach da reinpustet. Und das würde angeblich das System aushebeln, wenn man vorher Schnaps oder Bier getrunken hat. Großartig.
Sehr gut. Wird das immer noch so praktiziert? Ist das üblich in Schweden? Oder war das irgendeine Ausnahmeinnovation?
Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch so ist. Das war vor ein paar Jahren.
Und die war es schon gehört.
Und da war das so. Und ich bin oft schon in Schweden Taxi gefahren und ich habe das auch nur da erlebt. Vielleicht war es auch so, dass die Bewährungsauflagen hatte, nur diese Frau. Und jetzt die Geschichte erzählt hat, dass alle das machen müssen.
Ja, das ist hier bei uns so üblich.
Ganz Schweden, ja, ist klar.
Sehr schön, wunderbar. Gut, dann haben wir jetzt also nochmal eine Taxi-Story aus Schweden gehört. In deinem ersten Auftritt hier bei uns hatten wir auch eine sehr lustige Geschichte von einer Taxifahrt in Great Britain. Da ging es auch im weitesten Sinne um Alkohol. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, darf dann natürlich auch gerne nochmal reinhören. Und auch nochmal der Hinweis, wer grundsätzlich sowieso an Great Britain interessiert ist, der sollte natürlich auch oder die dein Buch lesen, dein Roman. Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig, so heißt das Werk. Christian. Ganz lieben Dank für deinen zweiten Besuch bei uns. Vielen, vielen Dank. Das war wieder sehr, sehr kurzweilig.
Danke dir, Erik. Ich fand's auch sehr nett. Vielen Dank. Bis bald.
Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free.
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.